Liebe Hörerinnen und Hörer, meine sehr verehrten Damen und Herren, ganz herzlich willkommen zur heutigen Diskussion zum Thema Vertreibung in Deutschland und in Europa. Ich begrüße ganz herzlich zu diesem Thema ein sehr kompetentes Podium. Zwar begrüße ich einmal Professor Dr. Steinbach von der Universität Mannheim. Herzlich willkommen.
Hallo.
Außerdem Frank von Auer, den Bundesvorsitzenden der Deutsch-Baltischen Gesellschaft. Herzlich willkommen.
Ja, guten Tag.
Und Dr. Zhytomyr, er ist Historiker an der Polnischen Akademie der Wissenschaften in Berlin. Herzlich willkommen.
Ja, guten Tag.
In Deutschland hat die Stiftung Flucht, Vertreibung und Versöhnung, die neu eingerichtet werden soll und eine Ausstellung realisieren soll über die Vertreibung, über das Thema Vertreibung und die Fälle von Vertreibung in Europa, zu einer relativ heftigen Kontroverse geführt. Insbesondere, weil die Vorsitzende des Bundes der Vertriebenen, Erika Steinbach, mit unserem Professor Steinbach meines Wissens nicht verwandt und nicht verschwägert. Also diese Erika Steinbach hat einige zweifelhafte Äußerungen getan. Insbesondere hat sie zwei von ihren Kollegen, die auch stellvertretende Mitglieder im Stiftungsrat der Stiftung Flucht, Vertreibung und Versöhnung sind, nämlich Herrn Arnold Tölk und Herrn Hartmut Sänger, in Schutz genommen, weil die wiederum sich über die Anfänge des Zweiten Weltkrieges geäußert hatten. Die haben da so ein bisschen versucht zu relativieren offenbar, haben also ein bisschen die Schuld für den Ausbruch des Zweiten Weltkrieges eben nicht nur bei Deutschland, wie es allgemein anerkannt der Fall ist, sondern eben auch zum Teil bei Polen gesehen. Und darüber ist in Deutschland eine große politische Diskussion entstanden, bis dahin, dass Erika Steinbach, die ja auch Vorstandsmitglied einer großen Volkspartei hier in Deutschland ist, der CDU, dann angekündigt hat, sich also aus dem Vorstand der CDU zurückzuziehen und auch beklagt hat, der Konservatismus in Deutschland hätte überhaupt keinen Raum mehr und möglicherweise könnte sogar eine neue rechte Partei entstehen, die diesen mangelnden Konservatismus der CDU jetzt auffangen würde. Das alles ist eine sehr deutsche Diskussion und da wir hier ja in einem Forum mit Gesprächen zu Mittel- und Osteuropa sprechen, möchte ich das Thema für unser Gespräch heute etwas weiterfassen und möchte gerne gerade für diejenigen, die in Mittel- und Osteuropa, vielleicht auch im Kaukasus oder in ehemaligen Jugoslawien jetzt das hören, möchte für die auch ein bisschen klären, wie geht Deutschland mit dem Thema Vertreibung um? Wie ist auch das Verhältnis zu den Nachbarn bei diesem Thema? Das ist ja ein sehr schwieriges, wenn ich an die Sudetendeutsche Landsmannschaft denke, also den Verband der Vertriebenen aus der ehemaligen Tschechoslowakei und die Tschechische Republik. Da gibt es viele ungeklärte Fragen, aber auch die anderen Landsmannschaften, die vor allen Dingen aus dem heutigen Polen Vertriebene vereinigen, haben da viele strittige Thesen bis heute und es gibt sehr, sehr viele Projekte, Versöhnungsprojekte, aber sehr, sehr viele Missverständnisse, auch gerade im politischen Diskurs. Dazu möchte ich jetzt die Gelegenheit ergreifen, die drei Experten von heute zu befragen. Herr Professor Steinbach, Sie haben sich intensiv mit der deutschen und der europäischen Geschichte auseinandergesetzt und in der deutschen Öffentlichkeit und auch in den Schulbüchern und den Curricula der Geschichtsstudierenden nehmen naturgemäß das Dritte Reich, der Holocaust und der Zweite Weltkrieg sehr, sehr breiten Raum ein. In der Folge des Zweiten Weltkrieges haben jetzt dann bekanntlich aber auch viele Deutsche ihre Heimat, vor allen Dingen in Polen und in Tschechien, verloren. Sie wurden nach Westen vertrieben oder flohen dorthin und leben seither größtenteils in Westdeutschland. Wenn man jetzt die Veröffentlichungen der Verbände dieser Vertriebenen, die zusammengefasst sind im Bund der Vertriebenen mit der besagten Vorsitzenden Erika Steinbach liest, dann kann man manchmal den Eindruck gewinnen, dass diese Menschen, diese Vertriebenen oder deren Kinder, das Schicksal der Vertriebenen eigentlich endlich auch einmal thematisiert sehen wollen. So als wäre das nie besprochen, so als wäre das nicht aufgearbeitet, so als würde man immer nur über den Nationalsozialismus sprechen und nicht darüber, dass es eben auch deutsche Opfer des Zweiten Weltkrieges gegeben hat. Meine Frage an Sie ist, stimmt das denn? Ist das gerechtfertigt? Hat die deutsche Geschichtsschreibung, hat die deutsche Gesellschaft nach dem Zweiten Weltkrieg sich zu sehr auf die Aufarbeitung der eigenen Schuld konzentriert? Und gibt es seit der Gründung der Bundesrepublik im Westen und erst recht seit der Wiedervereinigung eine angemessene Aufarbeitung und Bearbeitung auch der Geschichte der Vertreibung der Deutschen aus dem Osten Europas, Was meinen Sie, wie ist der Stand dort der Diskussion, wie kann man das beurteilen?
Ich glaube, dass wir zunächst einmal differenzieren müssen, wenn wir die Frage beantworten müssen. Ich kenne eigentlich kein Schulbuch, das nicht auch die Geschichte der Vertreibung etwa im Zusammenhang mit der Konferenz von Potsdam anspricht. Das heißt, das Thema wird angesprochen. In der Forschung ist das Thema sowieso immer wieder betrieben worden. Bereits in der ersten Hälfte der 50er Jahre hat der Historiker Theodor Schieder, der dann viel später als osteuropäischer Experte belastet wurde, weil er sich den Nationalsozialisten durchaus mit Forschungsprojekten zur ethnischen Flurbereinigung in den Besetzten angehen wollte, ein großes Projekt über die Vertreibung gemacht, das seitdem sogar zweimal oder sogar dreimal in Taschenbucheditionen im Deutschen Taschenbuchverlag vertrieben worden ist. Das sind 8 Bände mit Lebensgeschichten, die zum Teil dann auch in Taschenbuchdokumentenreihen verwertet worden sind. Es gibt auch in der volkskundlichen Forschung viele Ansätze. Also die Geschichte der Vertreibung ist auch von Sprachwissenschaftlern bearbeitet worden. Es ist bearbeitet worden in Ausstellungen, etwa beim Bonner Haus der Geschichte, eine viel beachtete Ausstellung, die allerdings den vertriebenen Funktionären nicht so richtig gefiel, weil diese Ausstellung eben auch die Probleme der Integration der Vertriebenen in die deutsche Gesellschaft berührte. Also das Thema ist bearbeitet. Es ist allerdings nicht so bearbeitet, wie sich das manche der vertriebenen Funktionäre, die sich dann ja vor allen Dingen an den Tagen der Heimat äußerten, gewünscht haben. Belastet wurde dieses Thema immer wieder durch Versuche der Gegenrechnung und der Aufrechnung. Das heißt, im Grunde wurde das Unrecht der Vertreibung, das individuelle Leid, das kein Vernünftiger bestreiten wird, wurde immer in Beziehung gesetzt zu Schuldzuweisungen, und es wurden vor allen Dingen die Schuldzuweisungen über Jahrzehnte hinweg, vor allen Dingen in der rechtsextremistischen Presse, die nicht gleichzusetzen ist mit der vertriebenen Presse, relativiert. Und das belastete diese Diskussion in einem ganz, ganz starken Maße. Wie sich das in Osteuropa darstellte, das werden wir ganz sicherlich noch diskutieren. Auch da bin ich aber nicht der Meinung, dass es sich um ein durchgängig tabuisiertes Thema gehandelt hat. Es gibt auch da gemeinsame Anstrengungen, und wir haben inzwischen sogar, und das ist eigentlich die sensationelle Nachricht, durch die Kooperation von polnischen, tschechischen und deutschen Historikern um Schulze-Wessels inzwischen sogar ein erstes Konzept für die geplante Ausstellung zur Geschichte der Vertreibung in Berlin. Also ich glaube, dass wir aufpassen müssen, um nicht auf die Lunte zu kriechen, die durch die These gelegt wird, da ist ein Thema bisher völlig vernachlässigt worden. Das ist einer der gängigsten Tricks. Wir sprechen in der Forschung sehr häufig von dem Ceram-Prinzip. Das heißt, wir erinnern an den Sachbuchautor Ceram, der Göttergräber und Gelehrte, als das Erfolgsbuch der Nachkriegszeit geschrieben hat, weil er eine Entdeckungsgeschichte, die Entdeckungsgeschichte Ägyptens, schilderte und daraus einen Bestseller macht. Seitdem versuchen wir immer, durch die Unterstellung von Neuentdeckung, von Neubewertung, im Grunde Attraktivität zu erzeugen. Und das macht sich auch ganz deutlich bei der Beschäftigung mit diesem angeblich völlig unterbelichteten Thema.
Wir werden auf das gerade vorgestellte Konzept für eine mögliche Ausstellung zum Thema Vertreibung nochmal zurückkommen. Interessanterweise ist das ja nicht von der Stiftung Flucht, Vertreibung und Versöhnung vorgelegt worden, sondern von einer Gruppe von unabhängigen Historikern, die einfach der Meinung waren, dass es viel zu lange dauert jetzt mit den Streitereien um die Besetzung des Stiftungsrates und die Gründung von dieser Stiftung, um das Gesetz, was dafür nötig war, und dass man nun endlich sich dem Thema noch einmal zuwenden müsse. Aber darauf werden wir vielleicht im weiteren Gespräch nochmal zurückkommen. Zunächst war mir natürlich wichtig, auch einen DDV-Vertreter, einen Vertriebenen nach Möglichkeit mit im Gespräch zu haben. Mir ist aufgefallen, dann Herr von Auer, der ist Bundesvorsitzender der Deutsch-Baltischen Gesellschaft, bezeichnet sich selber aus historischen Gründen nicht als Vertriebener, aber er ist eben Bundesvorsitzender eines Mitgliedsverbandes des Bundes der Vertriebenen. An Sie die Frage, Herr von Auer, wie sehen Sie denn den Stand der Geschichtsschreibung und diese Debatte um die Deutschen, die früher im östlichen Europa leben? Und wie haben Sie jetzt auch diese Debatte aktuell um die Vorsitzende des Bundes der Vertriebenen, Erika Steinbach, in den letzten Wochen erlebt?
Ich muss zunächst sagen, dass ich im Juni gewählt worden bin zum Bundesvorsitzenden der Deutsch-Baltischen Gesellschaft. Und die Deutsch-Balten sind keine Vertriebenen. Die Deutsch-Balten sind nach dem Hitler-Stalin-Pakt 1939 und in einer zweiten Welle 1941 umgesiedelt worden. Wie es heißt, umgesiedelt heißt, sie sind hineinverpflanzt worden in das gerade von Deutschland besetzte Polen und haben dort in Wohnungen ein neues Zuhause gefunden, das Polen, die Polen gehörten oder Juden gehörten, haben auf landwirtschaftlichen Betrieben gearbeitet, die vorher Polen gehörten. Und von dort sind sie dann bei Kriegsende vor der Roten Armee geflohen. Also sie sind Flüchtlinge, aber keine Vertriebenen. Die Deutschbalten stellen auch keine Restitutionsanforderung an irgendjemanden und beharren auch nicht auf einem Recht, in ihre Heimat zurückzukehren. Also wir unterscheiden uns von den Sudeten oder von den Schlesiern in vielen Belangen. Und ich kann auch nicht für den Bund der Vertriebenen sprechen, sondern allenfalls für die Deutsch-Baltische Gesellschaft, die eine relativ kleine Mitgliedsorganisation im BDV ist. Noch genauer, ich kann eigentlich nur für mich sprechen. Wir haben kein imperatives Mandat und wir haben dieses Gespräch natürlich vorher auch nicht in unseren Gremien behandeln können. Was nun die konkrete Frage angeht, wie weit bei uns dieses Thema aufgegriffen worden ist, so muss man sagen, dass wie bei vielen anderen Krieg und Flucht und Nationalsozialismus über lange Jahre tabuisierte Themen waren. Auch in den Familien wurde oft nicht darüber gesprochen, was ihre Väter oder Großväter im Kriege erlebt haben. Mitgliedschaften in der SS, in der NSDAP oder gar in diesen mordenden Einsatzgruppen der SS im Osten und Südosten Europas waren den Kindern oft gar nicht bekannt. Ich selbst bin auch erst sehr spät darauf aufmerksam geworden, dass mein Vater ebenfalls dabei war. In der Familie wurde nicht darüber gesprochen. Es gab so etwas wie ein kollektives Verschweigen. Und das gilt nach meiner Beobachtung für viele Mitgliedsorganisationen des BDV. Man weigert sich zum Teil bis heute, die Zusammenhänge zwischen Vertreibung und dem vorangegangenen Unrechtsregime des Nationalsozialismus oder der Beteiligung auch an den Verbrechen der Wehrmacht oder der SS überhaupt zum Thema zu machen. Wir haben als Deutschbalten im vergangenen Jahr in Polen eine gemeinsame Tagung mit dem polnischen Westinstitut, einer wissenschaftlichen Einrichtung, machen können. Und wir waren sehr dankbar dafür, dass wir polnische Partner gefunden haben. Eine Tagung, die sich mit der Umsiedlung der Deutsch-Balten in den damals sogenannten Wartegau befasst hat. Und soweit ich das übersehe, ist das ein relativ einzigartiges Ereignis gewesen. Ich wüsste nicht von anderen, dass sie das in dieser gleichen Weise mit ihren jeweiligen Partnern haben machen können. Wir sind also dabei, dieses aufzuarbeiten. Wir haben im Jahr 2006 zum ersten Mal einer größeren Öffentlichkeit auf einer ebenfalls öffentlichen Tagung in Darmstadt dieses Thema Deutschbalten im Nationalsozialismus behandeln können, auch mit Beteiligung von Wissenschaftlern, auch aus den baltischen Staaten. Also es ist ein nach wie vor schwieriges Thema. Es ist richtig, dass es sehr viel wissenschaftliche Literatur dazu gibt. Es gibt über Flucht und Vertreibung auch populäre Stellungnahmen aus den 50er Jahren. Ich kenne solche auch aus unserem Bereich, aber wirklich diskutiert und zwar ernsthaft, wie sich dieses für dieses Thema gehören würde, wird es eigentlich erst seit kürzerer Zeit. Und das, was da an Furchtbarem geschehen ist durch uns, durch die Deutschen, gerade in Polen, führt immer noch nicht dazu, dass ein wirkliches Erschrecken einsetzt und man dann entsprechend vorsichtig und behutsam mit diesem Thema umgeht. Ich muss das doch jetzt sagen, obwohl wir uns schwerpunktmäßig einem anderen Thema widmen wollen. Ich finde das, was Frau Steinbach etwa über Bartoszewski gesagt hat, völlig unerträglich. Einem Mann, der das KZ Auschwitz überlebt hat, der zweimal in zwei Kabinetten Außenminister Polens war, der jetzt Regierungsbeauftragter für das deutsch-polnische Verhältnis ist, und der mit großem Mut in Polen, auch in der Sowjetzeit, die Opposition repräsentiert hat, der ein führender Kopf von Solidarność gewesen ist, ausgerechnet einem solchen Mann einen schlechten Charakter vorzuhalten, belastet natürlich unsere Beziehungen, unser Verhältnis zu Polen und belastet auch unsere Arbeit im Bund der Vertriebenen.
Diese Frage kann ich gleich weitergeben, weil natürlich das jetzt schon nochmal ein Aufschrei war nach diesen Äußerungen über den Charakter von Herrn Bartoszewski, der ja nun wirklich eine Größe in den deutsch-polnischen Beziehungen und auch überhaupt in Polen ist, dem einen schlechten Charakter zu unterstellen. Das ist auch von vielen Parteifreunden von Frau Steinbach hart kritisiert worden. Meine Frage ist aber vor allen Dingen, wie ist es in Polen aufgenommen worden? Das heißt, ist es tatsächlich, so wie wir vermuten und befürchten, eine Belastung für das deutsch-polnische Verhältnis, wenn eine Präsidentin des Bundes der Vertriebenen in dieser Form sich einlässt oder auch ihre vorherige Äußerung, dass es ja stimme, dass Polen eben zuerst mobil gemacht hatte. Die Frage möchte ich gerne Herrn Dr. Schettin jetzt stellen. Sie arbeiten ja als polnischer Historiker für die Polnische Akademie der Wissenschaften in Berlin. Ihre Familie stammt interessanterweise ja aus einem Gebiet, das früher mehrheitlich von Deutschen bewohnt wurde. Deswegen können Sie uns vielleicht erklären, wie man in Polen auf die Diskussion der Vertriebenen in Deutschland reagiert und wie es auch dazu kommt, dass die Funktionäre der Vertriebenen in Polen manchmal viel bekannter sind als in Deutschland. Also Frau Steinbach ist jetzt sehr, sehr bekannt geworden, noch einmal in Deutschland. Aber Frau Steinbach oder auch Herr Posselt von der Sudetendeutschen Landsmannschaft, das sind eigentlich das, was man Hinterdenkler nennt, das heißt Leute, die im Parlament weiter hinten sitzen, die also nicht in den ersten Reihen der politischen Diskussion normalerweise stehen. Jetzt nach dieser Diskussion haben wir da eine Ausnahme. Aber in Polen wird jede einzelne Äußerung von Frau Steinbach offenbar in den Zeitungen breit kommentiert und wiedergegeben und andere Äußerungen aus dem BDV auch. Das heißt, für die Polen hat es offenbar eine große Bedeutung. Woher kommt das und ist es immer noch so? Meine Frage an Sie, Herr Dr. Schettin, jetzt.
Also meiner Meinung nach hat das zunächst einmal eine ziemlich einfache und plausible Erklärung. Nach 1945 ist Polen, wie Sie das wissen, in den Westen verschoben worden. Und ein Drittel des jetzigen Polens, des Landes, sind einfach die einst deutschen Ostgebiete, die auch nach 1945 beziehungsweise deren Status mehrfach in Frage gestellt wurde. Das wissen wir alle, das sind Aktenberge von verschiedenen rechtlichen Gutachten, ob das unter polnischer Verwaltung steht, ob Potsdamer Konferenz eine Friedenskonferenz gewesen ist. Das ist jetzt alles längst vorbei mit dem 2-4-Vertrag, aber das war immer das, sozusagen, was bei den Polen, die dort gewohnt haben, die da auch umgesiedelt wurden oder wenn sie auch flüchten vertrieben wurden, eine gewisse Unruhe hervorgerufen hat. Natürlich spielte dabei eine große Rolle die kommunistische Ideologie, weil sie einfach dieses Deutschland, dieses feindliche Deutschlandbild zu ihren Zwecken instrumentalisiert hat. Das ist jetzt nach der Wende zum Teil bei den Leuten ein bisschen hängen geblieben, zum Teil aber hat das, glaube ich, eine gewisse Berechtigung, denn wenn man jetzt irgendwie hört, dass es sowas wie preußische Treuhand gibt, die einfach Ansprüche auf das einstdeutsche Eigentum stellen möchte, dann fühlen sich die Leute, glaube ich, etwas unter Angst oder einer Angst aufgesetzt, die auch in Polen politisch instrumentalisiert werden kann, so dass man da genau hinhört, wenn aus dieser Richtung etwas kommt. Und das wäre erstmal meine Erklärung für dieses polnische Interesse sozusagen an der.
Kann ich da kurz einhaken, weil die preußische Treuhand, das war ja nun eine ganz kleine Gruppe von radikalen vertriebenen Vertretern, die da einen Prozess aufgemacht hat, den ja der BDV als Ganzes auch nicht gut geheißen hat. Und da muss man ja sogar eine Lanze für Erika Steinbach brechen, denn die hat ja diese Forderungen der preußischen Treuhand mit dem Vorstand des BDV immer zurückgewiesen. Und übrigens sind ja inzwischen die auch höchstrichterlich vor dem Europäischen Gerichtshof auch gescheitert. Ist es denn in Polen angekommen, dass das keine reale Gefahr ist, dass da nochmal auf dem juristischen Wege Forderungen gestellt werden können und dass in Deutschland das auch eigentlich niemand unterstützt?
Also ich glaube, das ist in Polen angekommen mittlerweile. Und wenn wir zu dem Causa Steinbach übergehen, dann ist es eine andere, glaube ich, ein anderes Problem für die deutsch-polnischen Beziehungen, weil mittlerweile hat sich, wie Sie das festgestellt haben, diese Diskussion von Polen oder über sie nach Deutschland verschlagen und es ist ein Teil einer innerdeutschen Debatte jetzt zum Teil geworden. Und man ist hier etwas erstaunt, glaube ich, über das, was sie ständig gesagt hat bzw. sagt, denn im Grunde genommen ihre Äußerungen, das ist ja einfach so eine, das würde ich ganz offen sagen, eine Anhäufung von historischen Stereotypen und Vorurteilen. Daraus geht einfach hervor, dass die Polen schon wieder den Wunsch hatten oder beziehungsweise gehabt hätten, die Deutschen zu vertreiben. Und das reiht sich aber ganz gut in diesen ganzen vertriebenen Diskurs beziehungsweise in die Rhetorik von vertriebenen Verbänden aus Westdeutschland. Also so eine Rhetorik wurde da schon früher gepflegt. Das ist aber leider beziehungsweise gut, dass es so geschehen ist, mit der Ostpolitik Willy Brandts etwas in Vergessenheit geraten, beziehungsweise ist das Ganze etwas marginalisiert worden. Und dann wiederum Anfang der 90er Jahre ist das Thema wieder in die öffentliche Debatte zurückgekehrt. Das wissen wir alle, diese Bilder aus Jugoslawien, da haben sich die Vertriebenen etwas wiedererkannt. Man sprach plötzlich von nicht von Vertreibung, sondern von ethnischer Säuberung. Und das Thema ist wieder dabei, hat bestimmt eine mediale Konjunktur. Man schreibt darüber Bücher, dreht Filme. Das wissen wir alle, bloß die Frage ist jetzt einfach, und das ist das größte Problem, das man damit in Polen hat, und damit gibt es ja auch, glaube ich, da hat der BDV letztens auch genug Beweise dafür geliefert, dass in diesem Verband die Gefahr, das Ganze aus dem geschichtlichen Zusammenhang herauszunehmen, das heißt die Vertreibung als Folge des Zweiten Weltkrieges zu sehen, noch einfach nicht angekommen ist. Und das, was Herr von Auer gesagt hat, das stimmt, das ist, glaube ich, schon immer so gewesen, dass sich die vertriebenen Funktionäre dieser kritischen Sicht auf die deutsche Geschichte einfach nicht gestellt haben. Dass sie es einfach nicht wissen.
Darf ich unterbrechen, ja. Herr Schittin? Ich stimme Ihnen völlig zu. Und was ich auch eigentlich am stärksten bedauere, ist, dass man in dieser Diskussion bei vielen Vertriebenen nicht erkennt, dass sie etwas wissen um ihre Mitverantwortung für das eigene Schicksal, nämlich den Angriff auf Polen, den Beginn des Zweiten Weltkrieges. Aber was man auch nicht unterschätzen darf, ist, dass es doch noch sehr viele Menschen gibt, die in der Tat vertrieben worden sind und die darunter leiden, die Schmerz empfinden, eine Emotion haben, die sich auch auf Kinder und vielleicht Kindeskinder überträgt. Und mich würde sehr interessieren, ob man in Polen dieses Unrecht der Vertreibung von Menschen aus ihrer angestammten Heimat auch so offen diskutiert, wie wir hier versuchen zu diskutieren, welchen Anteil Deutschland oder welche Schuld Deutschland am Ausbruch des Zweiten Weltkrieges trägt und dem, was in Polen passiert ist.
Die Frage würde ich gerne aufgreifen und verstärken. Vielleicht können Sie darauf nochmal eingehen, weil Polen ja im Gegensatz auch zur Tschechoslowakei in einer anderen Situation ist. Sie haben es eingangs gesagt, Polen ist ja verschoben worden. Das heißt, die Menschen, die jetzt zum Beispiel in die Wohnungen der Deutschen, die vertrieben wurden, in Breslau eingezogen waren, das sind ja hauptsächlich Menschen aus dem polnischen Osten gewesen, die selber Vertriebene waren. Können Sie ein bisschen was über die Befindlichkeit, die aktuelle Diskussion über das Thema Vertreibung, ist das eigentlich insgesamt ein Unrecht in Polen, uns erzählen?
Also ich bin Ihnen zunächst einmal dankbar für diese Frage, sonst wäre ich von alleine sozusagen auf dieses Thema gekommen. Denn Herr Steinbach hat hier diesen Begriff Tabu angesprochen. Diese vermeintliche Tabuisierung von Vertreibung bezieht sich auch auf Thesen, dass das in Polen nicht thematisiert worden sei. Das stimmt nicht. Denn Zunächst nach der Wende, wenn wir das so jetzt chronologisch durchgehen, gab es in Polen eine riesengroße Diskussion in der Presse, in der Öffentlichkeit. Das Ganze lief ja unter dem Stichwort, sollen wir uns bei den Deutschen für die Vertreibung entschuldigen. Dazu gibt es ein Sammelband aus dem Jahre 1997, das fasst ja diese ganzen Pressebeiträge zusammen, so dass man nicht sagen kann, dass sich die Polen sozusagen diesem Thema nicht gestellt haben. Die zweite Schiene sind ja die gemeinsamen deutsch-polnischen Forschungen zu diesem Thema. Wiederum ein Band von Professor Borodzi und Hajnicz, Vertreibungskomplex nennt sich das, ein sehr opulentes Buch, wo auch das Thema sozusagen polnische Schuld an der Vertreibung thematisiert wird, und diese moralischen Aspekte sind von Anfang an dabei. Also das war kein Tabu-Thema in Polen. Sie haben die Person von Herrn Bartoszewski hier angesprochen. Ich möchte hier kurz an seine Rede von dem Deutschen Bundestag erinnern, ja, wo er auch eine sehr große, glaube ich, Empathie gegenüber den Heimatvertriebenen gezeigt hat.
Ja.
Das ist leider bei der Frau Steinbach nicht angekommen, beziehungsweise wollte sie das so nicht. Ich merke, dass sie sozusagen gewissermaßen vielleicht nicht den Polen bzw. der polnischen Gesellschaft seine Fähigkeit, kritisch mit eigener Vergangenheit umzugehen, abspricht generell. Das ist leider nicht so gewesen, und diese große Empathie, die gab es ja in den 90er Jahren, und gerade solche Leute wie Frau Steinbach, die haben wirklich sehr dazu beigetragen, dass das jetzt in Polen so etwas vorsichtiger genossen wird und empfunden wird. Irgendwie reden wir immer noch aneinander oder verstehen uns nicht so gut. Das, was Sie von Auer angesprochen haben, für mich ist der BDV nicht, beziehungsweise der BDV sind nicht die Vertriebenen. Denn das ist ja keine homogene Gruppe. Das sind zunächst einmal verschiedene Leute aus verschiedenen Gegenden. Da spielt auch die Konfession zum Beispiel eine sehr wichtige Rolle. Die katholischen Engländer waren nie dabei und haben sofort bei den Polen irgendwie gut gepunktet sozusagen, weil sie, sobald es möglich war, dann gleich nach Heimat Kontakte geknüpft haben. Und wie gesagt, es ist keine homogene Gruppe für mich. Ich komme ja auch selbst aus diesem Gebiet und habe oft diese Leute erlebt und erlebe ich die immer noch, wenn die da kommen. Heimwehtouristen ist vielleicht nicht so die richtige Bezeichnung dafür, aber das ist in Polen auch schon vor der Wende ganz gut angekommen. Und man hat Kontakte geknüpft mit diesen Menschen und man verstand sich ganz gut eigentlich. Und das sind immer noch Sachen, die weiterlaufen. Also wie gesagt, und da wollte ich noch am Ende sagen, dass das Ganze in Westdeutschland zumindest noch eine kritische Seite hatte. Und zwar außer den organisierten Vertriebenen gibt es die sogenannten anderen Vertriebenen, die sich sehr stark für diese Versöhnung dann eingesetzt haben. Ein paar Namen will ich hier nun nennen, Günter Grass oder Siegfried Lenz. Die haben eigentlich dazu beigetragen, dass das sehr stark diskutiert wurde in der 60er Jahre, Anfang der 70er Jahre. Marion Gräfin Dinhoff, das war nämlich diese Sicht, diese versöhnliche Sicht, okay, das ist für Deutschland verloren, wir haben den Krieg gemacht, aber dabei darf man nicht belassen, man muss ein bisschen in die Zukunft schauen und sozusagen das Recht auf die Heimat, wenn ich das jetzt für mich positiv auslege, da darf ich auch in Masuren wohnen, weil ich da geboren wurde, mehr oder weniger zufällig. Und das ist schon längst da in der deutschen Öffentlichkeit, dieser kritische Strang, der irgendwie jetzt letztens schon wieder durch die Äußerungen von Frau Steinbach etwas stärker wird. Aber das war von Anfang an, glaube ich, diese kritische Sicht da. Das muss man schon sagen.
Ich glaube, wenn man die deutsche Presse jetzt auch verfolgt hat in der letzten Zeit, muss man ja auch in Richtung aller unserer Nachbarn sagen, diejenigen, die da an der Geschichte drehen wollen und diese zweifelhafte Sicht auf die deutsche oder auf die deutsch-polnische Geschichte insbesondere sich zu eigen machen wollen, sind eine verschwindende Minderheit. Ja, es ist eigentlich ja ein Skandal, dass das Bild von der deutschen Art und Weise mit der Geschichte umzugehen, tatsächlich von so ein paar Leuten, die dann außerdem noch selber nachher sagen, sie seien keine Historiker und hätten sich nicht mit den Quellen beschäftigt und hätten das nur mal so gesagt, dass die von denen wirklich so verändert und verschoben werden kann. Ich habe den Eindruck gehabt, aus dem, was Herr Dr. Jettin jetzt gesagt hat, dass es schon eine ganze Menge verpasste Chancen auch gegeben hat und sicherlich solche Projekte, wie Herr von Auer sie auch genannt hat, wo man tatsächlich gemeinsam sich an die Aufarbeitung der Geschichte macht, sicherlich der beste Weg sind. Nun gibt es ja aber diese Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung. Es gibt das Projekt über das Thema Vertreibung in Europa eine Ausstellung zu machen. Und da möchte ich jetzt Herrn Professor Steinbach nochmal fragen, was sind denn Ihrer Meinung nach die Kriterien für eine solche Ausstellung? Was kann man da richtig machen, was kann man da falsch machen, wenn man dieses Thema behandelt? Kann man zum Beispiel über alle Vertreibungen gleichermaßen dann sprechen? Oder wie muss man den historischen Kontext dort richtig einbinden, damit es nachher auch als internationale politische Kommunikation nachher gelingt?
Ich möchte auch nochmal, ehe ich Ihre Frage jetzt versuche, möglichst präzise zu beantworten, möchte ich eigentlich nochmal auf die vergangene Diskussion zurückkommen. Das, was wir eigentlich diskutieren, ist ja eine Reaktion auf wirklich semantische, schwere Fehlgriffe von Frau Steinbach. Und wir lassen uns eigentlich als rationale Menschen, die auf Argumente setzen, eigentlich von ihr an der Nase herumführen. Denn wir diskutieren zum Teil immer wieder neu Probleme, die eigentlich längst geklärt sind. Wenn ich in Polen über Vertreibung rede, finde ich überhaupt nicht die Vorbehalte, die hier in den Diskussionen immer wieder unterstellt wird. Ich kann mit polnischen Kollegen sehr wohl Flucht, Vertreibung, Verdrängung diskutieren. Ich kann über ethnische Säuberung reden, die ja alle betrafen. Da gibt es überhaupt keine Aggressionen. Wir reagieren eigentlich immer wieder auf Unterstellungen und beißen uns regelrecht in einen Knochen hinein, der virtuell ist. Wenn wir, und wir fragen eigentlich nie, und das würde ich eigentlich in den Debatten über die semantischen Fehlleistungen erwarten, warum jemand etwas im politischen Bereich sagt. Warum wird plötzlich gesagt, die Polen haben, was ja historisch noch nicht mal stimmt, haben zuerst mobil gemacht. Sie haben teilmobil gemacht, weil sie ganz, ganz stark bedroht worden sind vom Deutschen Reich. Die deutsche Wehrmacht war im Memelland eingefallen. Sie haben das angedeutet. Es wird nie gefragt, warum benutzt du jetzt eigentlich dieses historische Argument und hast du dir eigentlich mal überlegt, wie dieses Argument die Sichtweise unserer Nachbarn beeinflusst, eine Sichtweise, die inzwischen viel, viel mehr durch Vernunft, durch Klarheit, durch den Willen zur Gerechtigkeit, durch den Willen zur gemeinsamen Aufarbeitung geprägt worden ist. Und deshalb, denke ich, könnte zum Beispiel die Auseinandersetzung mit der Geschichte der Vertreibung durchaus eine Chance bieten. Ich will vielleicht einfach, und Herr von Auer, das wird Sie vielleicht überraschen. Ich bin als Einheimischer in einer vertriebenen Siedlung groß geworden. Es gab große Unruhe damals. 1950, 51, 52 war für die Vertriebenen aus den Ostgebieten neue Wohnungen gebaut worden und die Einheimischen plötzlich sagten, da wollen wir auch rein. Und dann kam man, wenn man Glück hatte und wenn die Wohnung so groß war, dann kam man als Einheimischer in solch eine Siedlung. Ich bin in einer Breslauer Straße groß geworden und war als Junge schon konfrontiert mit 700, 800 höchst unterschiedlichen Familienschicksalen, dass das völlig klar ist. Und deshalb finde ich eigentlich auch diese Unterstellung, man habe sich eigentlich mit diesem Schicksal gar nicht auseinandergesetzt, so infam, denn durch die Vertreibung von fast 16 Millionen Deutschen ist Deutschland in einer unglaublichen Weise durcheinander geschüttelt worden und das ist diesem Deutschland gerade durch die Vertriebenen außerordentlich gut bekommen. Konfessionelle Inseln, sozialgeschichtliche Inseln, landsmannschaftliche Inseln wurden aufgebrochen und es entstand im Grunde wirklich ein durchgemischtes, durcheinandergewirbeltes Deutschland. So, daneben ist ganz sicherlich die Erfahrung, und das mag dann manchmal diese These begründet haben, dass zu wenig darüber gesprochen worden ist, ist vielleicht die Erfahrung des individuellen Leides manchmal zu sehr aus dem Blick geraten. Ich habe Nachbarn gehabt, deren Familienoberhaupt mir mit Tränen in den Augen erklärt hat, meine Tochter ist x-mal vergewaltigt worden. So. Leiden ist immer individuell, aber auch das ist in dieser Gesellschaft angekommen. Und deshalb beschäftigen wir uns ja mit Leidens- und Fluchterfahrungen so, wie ich das zum Beispiel in Breslau im Gespräch mit einem exzellent deutsch sprechenden Oberbürgermeister der in Freiburg Philosophie studiert hatte, erfahren habe, der plötzlich sagte, wir sind eigentlich der Ort, an dem die europäischen Vertreibungsdimensionen integral präsentiert werden können und integral gefühlt werden können. Und das fand ich sehr tröstend. Und wenn ich mir jetzt überlege, was die Historiker in dieser unabhängigen Kommission, Herr Götz, die Sie angesprochen haben, vorgelegt haben, dann haben sie exemplarisch gedacht, dann haben sie vom Leben der Menschen her gedacht, dann haben sie von Integrationsleistung her gedacht, dann haben sie im Grunde im Schicksal der Vertreibung und in der Notwendigkeit der Integration Themen angesprochen, die Gesellschaften immer bewältigen müssen und die die deutsche Gesellschaft auch bewältigt hat, und zwar zu einem ganz erheblichen Maße sogar gemeinsam mit Kollegen aus den Herkunftsgebieten der Vertriebenen. Wir haben in Berlin ganz früh gemeinsam Vertreibungsgeschichte an der Historischen Kommission zu Berlin gehabt. Einer der besten Orte damals, Sie werden das bestätigen, Stanley, für polnische Historiker. Wir haben mit Tschechen zusammengearbeitet. Ich verstehe diese sterile Aufgeregtheit führender vertriebener Funktionäre nicht und finde deshalb, Herr von Auer, Ihre Zurückhaltung, Ihre Sachlichkeit, die sich ja auch in einem, wenn ich das sagen darf, blendenden Essay in der Süddeutschen Zeitung niedergeschlagen hat, so wohltun. Diese Unaufgeregtheit brauchen wir, denn die ist auch ein Teil der vertriebenen Geschichte, der Vertriebenen, die sich nach 1945 durch Verheiratung, durch Kirchen in diese Gesellschaft integriert und diese Gesellschaft auch gleichzeitig viel mehr verändert haben, als wir uns das bis heute klar machen. Da sehe ich in der Tat, sieht man von volkskundlichen Arbeiten ab, ein ganz großes Defizit der historischen Forschung. Da könnten wir ansetzen. Nach meinem Empfinden gibt es bereits den Kern der vertriebenen Ausstellung durch die Ausstellung, die das Deutsche Historische Museum gezeigt, das Haus der deutschen Geschichte in Bonn gezeigt hat und so weiter. Also ich bin da völlig optimistisch und völlig unaufgeregt im europäischen Kontext und denke, heute würde ich mich viel eher über andere Vertreibungsgeschichten aufregen, die sich im Augenblick unmittelbar vor unseren Augen abspielen, etwa in Frankreich.
Ja. Herr Professor Steinbach, vielen herzlichen Dank für das Einbringen dieser Perspektive, nämlich der menschlichen Perspektive in der Geschichtsschreibung auch und in der gesellschaftlichen Auseinandersetzung und gleichzeitig des individuellen Leids, was man da natürlich auch immer mitdenken und immer mit auch darstellen muss, wenn man auch solche Ausstellungen macht, weil ansonsten Menschen, die persönliches Leid erfahren haben, sich dort nicht wiederfinden. Und zugleich aber auch herzlichen Dank für den Gedanken, dass ja Westdeutschland auch stark profitiert hat durch diese Durchmischung nach dem Zweiten Weltkrieg und dadurch auch neue Dinge möglich geworden sind. Ich würde diesen Gedanken gerne nochmal an Dr. Jetin jetzt weitergeben.
Darf ich noch eine Bemerkung machen zwischendurch?
Machen Sie bitte.
Ich stimme Herrn Steinbach voll zu. Zwei Dinge sollte man vielleicht bei einer solchen Ausstellung bedenken. Ich weiß nicht, Sie werden das getan haben. Einmal, die nicht vertriebenen Deutschen, die ja im Kriege auch sehr gelitten haben, haben natürlich große Anstrengungen neben allen Vorbehalten gegen die Vertriebenen, die es auch gegeben hat. Aber sie haben große Anstrengungen unternommen, die Vertriebenen und die Flüchtlinge zu integrieren. Ich denke nur an den Lastenausgleich und an anderes. Und umgekehrt muss man auch den Vertriebenen und den Flüchtlingen zugestehen, im historischen Rückblick, dass sie selbst eine große Integrationsleistung vollbracht haben. Und dass solche Stimmen, wie wir sie eben zitiert haben, unter den vertriebenen Funktionären wirklich die Ausnahmen sind. Der große Teil der deutschen Gesellschaft lebt mit den Vertriebenen und die Vertriebenen leben in ihr. Das ist ihre Gesellschaft. Wir leben in Deutschland, wir leben in Europa, wir leben in einer globalisierten Welt und wir denken nicht daran, im Blick zurück die Mitarbeit in dieser unserer Gesellschaft zu verweigern.
Vielen Dank auch dafür. Und dann tatsächlich nochmal die Frage an Dr. Jetin jetzt. Ich glaube, dass viele, die in Westdeutschland aufgewachsen sind, so wie ich persönlich auch, also meine Mutter stammt aus Potsdam, mein Vater stammt aus Offenbach, die ganze Familie ist zusammengewürfelt, ich bin in Koblenz geboren und heute sind wir auch wieder sehr über die Republik verteilt, aber das sehen wir auch gar nicht so negativ. Also es gibt nicht nur so diesen Aspekt der Entwurzelung, dass man nicht mehr da ist, wo die Familie schon immer gewesen ist, sondern es gibt eben auch etwas Neues, etwas Belebendes da drin, auch wenn natürlich die Gründe für Flucht und auch für Vertreibung und auch das individuelle Leid, was mehrfach angesprochen worden ist, immer erstmal im ersten Blick zurück dominiert. Wie ist es in Polen? Ist die polnische Gesellschaft auch wohltuend durchgerüttelt, auch trotz allen Leides, was mit der Vertreibung verbunden war? Spürt man das etwa in Breslau heute auch unter einem solchen Aspekt?
Aber sicher. Die ganze Gesellschaft, die in polnischen Nord- und Westgebieten lebt, die bezeichnet, dass der Begriff stammt von einem der führenden polnischen Soziologen aus Posen, von Andrzej Sachson, als Postmigrationsgesellschaft. Das heißt, man hat dort Leute angesiedelt aus dem polnischen Osten, die sind dann in ziemlich unsicheren Verhältnissen aufgewachsen. Wie wird es nur mit diesem Gebiet? Wird das Polen bleiben oder kehren wir zurück nach Lemberg, nach Wilna? Das waren die Fragen, die sich die erste und zweite Generation dann gestellt hat. Ich glaube, erst bei der dritten Generation, das heißt auch bei mir, ist das etwas ruhiger geworden. Und man spürt das natürlich, dass die Leute irgendwie, wenn man ihre, sozusagen, wenn man diese Familien sich anguckt, dort in Breslau oder in Masuren, das sind ziemlich bunt zusammengewürfelte Lebensläufe von Leuten, die entweder aus dem Osten stammen oder als Kriegszwangsarbeiter da geblieben sind. Also das spielt schon eine Rolle, glaube ich. Und bloß, man hat in Polen nach der Wende auch so die positiven Seiten dieser ganzen diskontinuierlichen Geschichten entdeckt und macht sozusagen das Beste daraus. Breslau ist ein sehr gutes Beispiel dafür. Die Stadt versucht sozusagen mit diesem multikulturellen Vergangenheitsbild auch das Ganze zu vermarkten. Und soll es auch bleiben. Es gibt einen riesen, was ich sozusagen zum Beispiel feststelle und was viele auch feststellen, es gibt einen riesengroßen Unterschied zwischen den Bewohnern Zentralpolens und von den einstdeutschen Ostgebieten. Das kann man sehr schön am Beispiel von so Wahlkarten sich angucken. Immer nach den Wahlen kann man sich so die Karten anschauen und wir haben ja in Polen nun zwei große Parteien. Wie sie heißen, wissen Sie alle, dass die eine jetzt etwas anderes Bild von Deutschland hat, das will ich ja auch nicht näher ausführen. Das ist der größte Unterschied zum Beispiel. Und wenn man sich diesen Streifen immer anguckt, von Norden bis nach Süden, im Westen, dann sieht man, dass die Mehrheit der einstdeutschen Ostgebiete einfach für diese liberale und nicht so von deutschen Feindbindeln belastete Partei stimmt, während zum Beispiel Zentralpolen eher für die nationalen und konservativen Parteien oder für die nationalkonservative Partei sich entscheidet. Also das spricht, glaube ich, schon dafür, dass diese Erfahrung von Konfrontation mit dem Fremden bzw. anderen Kulturerbe auch da ist. Und das, wie gesagt, je nachdem, wie man das auslegt und sozusagen zu vermarkten versucht, wird das entweder gut oder schlecht dann ausgenutzt. Aber das ist durchaus ein Potenzial, das es gibt und das es gesehen wird. Da sehen Sie auch in der polnischen Literatur, dass es da einmal Themen, die Vergangenheit solcher Städte wie Breslau, Danzig und so weiter, Mode ist. Das spielt durchaus eine Rolle.
Eine letzte Frage an Sie und dann würde ich gerne auch abschließen. Was sind von Ihnen als polnischen Historiker die Erwartungen an eine zukünftige Ausstellung, an eine zukünftige Dokumentation einer Stiftung Flucht, Vertreibung und Versöhnung, wenn sie denn in Berlin entsteht?
Also das ist eine ziemlich komplizierte Frage für mich, denn ehrlich gesagt habe ich etwas den Eindruck, dass diese Ausstellung sozusagen hier in Deutschland etwas erzwungen wurde vom BDV. Das ist eine ziemlich unglückliche Sache und unglückliche Geschichte. Also wenn ich jetzt meine Erwartungen formulieren sollte, dann ist es gewissermaßen sehr schwierig, diese Geschichte zu erzählen. Denn wenn wir das Phänomen Vertreibungen oder Zwangsmigration nehmen, das können wir sehr schön erzählen und am Beispiel des 20. Jahrhunderts als Jahrhundert der Vertreibungen. Aber wiederum, wenn man so Kontexte von diesen Vertreibungen nimmt und das, wie das dann später verarbeitet wurde, persönlich, politisch, geschichtspolitisch, das ist dann die größte Schwierigkeit, glaube ich, die ein solches Projekt dann bewältigen müsste. Ob das jetzt überhaupt realisierbar ist, die Frage will ich dahin stellen. Das Minimum, was man da erwarten würde aus der polnischen Sicht sozusagen, ist, dass man diesen geschichtlichen Kontext und Zusammenhang berücksichtigt. Und das ist ja übrigens bei der Ausstellung, die Sie, Herr Steinbach, erwähnt haben, Fluchtvertreibung der über Integration, das in Bonn. Ja. Das ist tatsächlich dort geschehen, dass man durch diesen kleinen Korridor, wo einfach Verbrechen der Wehrmacht im Osten dargestellt wurden, das ist dann das ist ein sehr gutes Beispiel für eine solche Ausstellung. Es gibt aber eine andere Sache, auf die ich jetzt vielleicht kurz noch zu sprechen kommen möchte. Also, dass so eine Ausstellung entsteht, hat mich etwas sozusagen als Angehörigen einer dritten Generation, der selbst irgendwie mit diesen großen nationalen Mythen, mit denen man in über Ostpreußen nach 1945 gesprochen hat, das heißt Flucht und Vertreibung, und dieser polnische Gründungsmythos der Volksrepublik Polen, das heißt wiedergewonnenen Gebiete, ich musste selbst irgendwie damit kritisch sich auseinandersetzen, und ich stelle fest, dass sich eigentlich, und das ist ja auch die Meinung von vielen sogenannten Vertriebenen, wäre das mal so, dass dieses kulturelle Erbe, dass sie irgendwie für die Zukunft mit so einer Ausstellung oder einer Gedenkstätte dann sozusagen retten wollen, das ist jetzt eigentlich aber geschehen dadurch, dass sich mit der deutschen Vergangenheit dieser Gebiete auch jetzt junge Polen befassen, jetzt ohne ideologische Vorbehalte über die ganze Wahrheit sprechen. Das ist eigentlich geschehen, und das ist, glaube ich, eines der größten Verdienste in den deutsch-polnischen Beziehungen nach der Wende, dass das sozusagen jetzt weitergenommen wird von den Leuten, die dort wohnen, und die keine großen Schwierigkeiten damit haben, dass das irgendwann Deutschland war, sondern die sich einfach damit offen beschäftigen. Und das, glaube ich, ist sehr viel besser als irgendwelche Ausstellung oder Gedenkkonzepte. Das ist einfach Zukunft, lebendige Zukunft und nicht erstarrte Musealisierungsprojekte. Das ist so mein Plädoyer dafür, dass man dann diesen Aspekt vielleicht stärker dann auch berücksichtigt. Und da sollte sich die Frau Steinbach darüber eigentlich freuen und nicht irgendwelche fragwürdigen Projekte dann sozusagen an die Öffentlichkeit erzwingen. Das ist ja meine Meinung.
Ja, vielen herzlichen Dank. Also das hört sich so an, als wäre die Ausstellung über Vertreibung in Berlin vielleicht nicht das vordringlichste Projekt und vielleicht solche Diskussionen mit deutschen und polnischen Vertretern, wie sie Herr von Auer erwähnt hat, wie sein Verband sie auch macht, wären vielleicht viel notwendiger und vor allen Dingen das hoffnungsvolle Zeichen, die Menschen der dritten Generation in den ehemals deutschen Gebieten im östlichen Mitteleuropa, die nehmen inzwischen die deutsche und die gemischte Geschichte dieser Gebiete, die Kultur und das Erbe als ihres an und beschäftigen sich damit und stellen auch kritische Fragen an die eigene nationale Geschichte. Und wenn es gelingt, dass wir das gemeinsam tun, dann ist, glaube ich, viel erreicht. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was sich heute in den Gesprächen herauskristallisiert hat, dass eben vielleicht diese Diskussion, die wir in Deutschland so heftig erlebt haben, vielleicht eben doch eine sehr deutsche Angelegenheit ist, dass man da ein bisschen um des Kaisers Bart kreist, wie man im Deutschen so schön sagt. Das heißt, eigentlich um eine nichtige Sache eine große Diskussion führen, während doch eigentlich auf der Hand liegt, dass man in die Zukunft gerichtete Projekte lieber anpacken sollte und an vielen Ecken und Enden das auch schon passiert und eigentlich unterstützt werden müsste, bevor man eben völlig neue Institutionen auch aus dem Boden stampft und auch übrigens ja mit viel Steuergeldern auch finanziert. Ich bedanke mich bei meinen drei Gesprächspartnern. Herzlichen Dank nach Mannheim, nach Mainz und hier nach Berlin. Wir werden im Gespräch bleiben und wir sind auch miteinander gespannt auf die Kommentare zu diesem Gespräch, wenn es dann veröffentlicht ist. Und ganz herzlichen Dank und einen schönen Abend noch.
Ja, vielen Dank.
Ja, einen schönen Abend auch Ihnen.